Herzlich willkommen zum 11. Teil unserer Online-GBS. Es ist zugleich der vorletzte Teil und ich freue mich schon, diesen heutigen Text und auch den Text vom nächsten Teil miteinander anzuschauen. Das sind sehr schöne, sehr wichtige und elementare Verse. Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Bild, wenn man Schüler das erste Mal zur Schule gehen sieht. Sie tragen meistens eine große Schultüte mit sich, die gefüllt ist mit allerlei. Aber auch so, wenn ein Erstklässler das erste Mal in die Schule geht, dann ist er eigentlich ausgerüstet mit allen Sachen. Er hat einen Rucksack dabei, einen Schulranzen, er hat Mäppchen dabei, er hat verschiedene Stifte, Hefte, Blocks, was auch immer man alles braucht, um einen Schulstart gelingen zu lassen. Obendrauf kommt dann eben noch diese Schultüte, die gefüllt ist mit Süßigkeiten, um das Ganze noch ein bisschen zu versüßen. Ja, dieser kleine Mensch ist voll ausgerüstet, um zu lernen und aufzunehmen und später auch weiterzugeben. Dieses Bild der vollen Ausrüstung schauen wir uns heute auch an. Wir dürfen diesen Vorschüler oder diesen Erstklässler mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nicht, dass Paulus oder Timotheus Erstklässler wären, ganz im Gegenteil sogar. Aber es geht darum, wie gesagt, heute diese Ausrüstung und das Fundament zu gießen, auf das wir Christen uns stellen können. Auch Timotheus wird heute in besonderer Weise auf ein Fundament gestellt in seinem Dienst. Und zwar auf das Fundament des Wortes Gottes selbst. Wurde er zuvor in diesem Brief immer wieder auf Jesus und das Evangelium hingewiesen, so bekommt er jetzt den besonderen Fokus auf das Wort Gottes. Und es ist sehr elementar, sein Handwerkszeug. Die Verse, die wir uns heute anschauen, sind auch für uns Christen in unserem Bibelverständnis eine der elementarsten Stellen, wo wir gut daran tun, sie auswendig zu lernen und sie immer wieder anzuwenden. Ich möchte den Abschnitt von heute mit uns lesen, und zwar steht der in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 4, Vers 2. 3, 16 bis 4, Vers 2. Da heißt es folgendermaßen: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das Wort Gottes. Wenn eine Hausordnung an der Schule, zwar vom Rektor vorgegeben, jedoch jedem Schüler freigestellt wird, welchen Teil er daraus für sich in Anspruch nimmt, dann entsteht ein regelrechtes Chaos an dieser Schule. Ich möchte ja gar nicht sagen, dass die Schüler, selbst wenn alles vom Rektor kommt, die ganze Hausordnung einhalten, aber trotzdem würde ihnen diese Gewissheit, dass ich das nicht muss, eine Vogelfreiheit geben ohne jedesgleichen. Sowas funktioniert nicht. Jemand, der sich hier in irgendeinem Punkt nicht der Hausordnung entsprechend verhält, so wie es bei uns allen vielleicht schon mal der Fall war, dann folgt daraus eine Konsequenz. Entweder man muss nachsitzen, Strafarbeiten machen, die Hausordnung abschreiben, durfte ich auch. Und so glaube ich, dass es wie gesagt nicht funktioniert. Paulus geht hier jetzt genauso vor, indem er zu Timotheus spricht. Er fängt an und sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift kommt von Gott. Wisst ihr, in vielen Bereichen der Bibelkritik wird insofern Hand an die Bibel gelegt, als dass es dem Leser selbst überlassen wird, welcher Teil für ihn Gültigkeit hat oder nicht. Genau wie die Schulordnung. Welcher Teil für dich Gültigkeit hat, das entscheidest du selbst. Sprich dich einen Text an, dann gilt er für dich. Sprich dich einen Text nicht an, gilt er nicht für dich. Diese Auslegung gibt praktisch das Zepter der Gültigkeit dem Leser in die Hand und nicht mehr dem Schreiber selbst, nicht mehr dem Autor selbst, und zwar Gott. Das Resultat ist eigentlich allgegenwärtig sichtbar, und zwar dahingehend, dass sehr oft jeder sich die Bibel zu eigen macht und sie so interpretiert und so auslegt, wie es einem Menschen halt eben gerade passt. Brauche ich Gott hier? Ist er da? Will ich nicht, dass das passiert? Dann zählt es nicht für mich. Will ich mich nicht dem unterordnen? Brauche ich das nicht? Habe ich aber meine Freude an dem? Nehme ich es mir wieder. Wo und wann dann genau die Bibel Gültigkeit hat, bleibt dann völlig außen vor. Wir haben gar keine Möglichkeit mehr, die Bibel wirklich zu uns sprechen zu lassen, weil ich selber die Herangehensweise an die Bibel bestimme. Doch so möchte die Bibel nicht verstanden werden. Eine derartige Herangehensweise an die Heilige Schrift ist absolut fatal. Woran kann ich denn noch festmachen, was Gott mir sagen will? Das Resultat daraus ist immer, dass die Bibel eigentlich wertlos wird, weil die Bibel nicht mehr ein Maßstab ist und weil die Bibel nicht mehr das ist, wofür sie gemacht wurde. Die Attribute werden wir uns nachher noch im Einzelnen genauer anschauen. Paulus sagt jedoch zu seinem Schüler, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieses Bibelverständnis, das musste dem Timotheus in Fleisch und Blut übergehen, ebenso auch uns. Alle Schrift, also praktisch der vor uns liegende Kanon, ist von Gott eingegeben und daher ist er auch nützlich. Es ist Paulus wichtig, dass Timotheus nach seinem eigenen Ableben an etwas festhält. Paulus wird von der Bildfläche verschwinden, er wird sterben. Ja, das weiß er. Niemand lebt ewig, nur der Sohn Gottes, und wenn wir bei ihm sind, dann wir auch. Aber auf dieser Erde bleibt niemand ewig. Und Paulus weiß es. Und er weiß, ich werde bald hier sterben. Das können wir sehen in Vers 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Er sieht dem Tod eigentlich schon ins Auge. Und so nimmt er Timotheus und sagt, hey, es gibt aber etwas, woran du dich festhalten musst. Nicht in mir, sondern in dem inspirierten Wort Gottes selbst. Und so verweist er eben auf diese Schrift, auf diese Schrift, auf dieses inspirierte Wort Gottes. Die Männer Gottes haben das Wort aufgeschrieben und alles, was wir heute in der Bibel haben, kommt von Gott. An anderer Stelle in einer anderen GBS haben wir uns das schon mal genauer angeschaut, wie das vonstatten gegangen ist. Aber ich persönlich, ich kann mit voller Gewissheit mein Vertrauen in dieses Buch setzen, weil ich genau weiß, dieses Buch kommt von Gott und ist nicht von Menschen. Und deswegen hat jedes einzelne Wort genau die gleiche Gültigkeit. Nicht eins mehr und eins weniger. Wir haben vielleicht unsere Lieblingsstellen, aber das heißt nicht, dass die anderen nichts für mich gelten. Paulus fährt fort, dass es für uns Christen wichtig ist, sehr wichtig ist, dieses Wort Gottes. Es bildet, wie schon gesagt, die Grundlage. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Eingegeben, das ist auch ein Wort, das eine sehr entscheidende Rolle spielt. Dieses Wort kommt nur ein einziges Mal vor in der Bibel, und zwar hier an dieser Stelle. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir wissen, was mit diesem Wort gemeint ist. Es bedeutet nämlich wörtlich von Gott ausgehaucht. Also praktisch die Worte, die hier geschrieben sind, die sind zwar von Menschen aufgeschrieben, aber von Gott sind sie inspiriert, dem Menschen gegeben worden. Gott hat den Schreibern stets gesagt, was er aufgeschrieben haben will. Und die Schreiber haben es dann auch getan. Sie haben sich gebrauchen lassen, aber dieses Wort kommt trotzdem von Gott. Der Gedanke dahinter, jeder einzelne Satz, jedes Wort, jeder Buchstabe kommt von Gott. Es ist Gott gehaucht, eine göttliche Inspiration. Menschen, wie gesagt, haben sich gebrauchen lassen. Aber Gott war der Autor über diese ganzen Jahrhunderte und über die Jahrtausende. Und wenn wir uns das mal anschauen, dass die Bibel ungefähr in einem Zeitraum von 1400 Jahren aufgeschrieben wurde von über 50 und vielleicht sogar über 60 oder ja, sagen wir 50 Schreibern und es trotzdem eine so exakte Einheit bildet, dann kann da kein menschlicher Autor dahinter stehen. Dann ist es nicht irgendein Buch, irgendein Roman, wo sich einer von Anfang bis Ende als Mensch hingesetzt hat und das durchgedacht hat. Nein, in einer solchen Zeitspanne ist Gott am Wirken gewesen und hat von A bis Z alles genau aufschreiben lassen, weil er hielt seine Hand darüber. Das macht die Bibel selbst an einer Stelle sehr deutlich, und zwar im 2. Petrusbrief. 2. Petrus 1,21, da steht Folgendes: Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Eine Weissagung, ja, die Bibel enthält viele, viele Weissagungen, viele Prophetien, viele, ja, Männer, die einfach von Gott das bekommen haben und es selber zum Teil nicht verstanden haben, was sie da aufschreiben, sondern sie haben es aufgeschrieben, um dadurch einfach dem Leser einen Blick in die Zukunft zu gewähren. Niemals haben sie dabei allerdings den eigenen menschlichen Willen zum Ausdruck gebracht, sondern stets wurden sie vom Heiligen Geist getrieben. Oder eben auch 1. Thessalonicher 2, Vers 13. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum, so schreibt Paulus ebenfalls, danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Es ist nicht als Menschenwort zu euch hindurchgedrungen, sondern Paulus sagt selbst, das, was ich gesagt habe, ist Gottes Wort, ist seine Wahrheit. Und ihr habt es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern eben, wie gesagt, als Gottes Wahrheit, als seine Wahrheit. Und so gibt es viele Stellen in der Bibel, die ganz klar sagen, es ist Gottes Wort. Und auch wir, ja, tun meines Erachtens nach gut daran, wenn wir solche Stellen kennen, sie zitieren können, um uns selber Mut zuzusprechen, aber auch um Kritikern zu begegnen. Und zu sagen, nein, es ist Gottes Wort, wir wissen es. Und diese Grundlage möchte Paulus dem Timotheus mit in seinem Dienst geben. Wo hätte Timotheus oder wo hätten auch wir sonst eine Grundlage, wenn nicht im Wort Gottes? Wie könnten wir Gemeinde leben? Wie könnten wir unseren Alltag gestalten, wenn wir nicht wüssten, was genau wir zu tun haben? Aber Gott offenbart sich in seinem Wort. Gerade auch zum Beispiel in Fragen, wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Ja, wie kann ich Gott richtig lieben? Wie kann ich Gott richtig verstehen? Wer will Gott überhaupt für mich sein? Was will er von mir? Aber auch die praktischen Dinge im Alltag, wenn die Regierung verschiedene Dinge durchboxt, so zum Beispiel Gender Mainstreaming oder den Bildungsplan in Baden-Württemberg, Kinderrechte, verschiedene Rechte oder verschiedene Gesetze aufgrund der Homosexuellen. Wie gehen wir damit um? Wir brauchen einen Maßstab und das ist die Bibel. Interessant ist, dass die Bibel uns auch immer wieder madig geredet wird. Nicht nur von Ungläubigen, sondern auch von scheinbar Gläubigen in verschiedenen Institutionen, die immer wieder sagen, na ja, das kann ich alles nicht so ernst nehmen, das kann ich alles nicht so wahrnehmen. Ich finde es interessant, was hat denn die Schlange zu Eva gesagt direkt am Anfang? Sie säte Zweifel in Gottes Wort, indem sie sagte, hat Gott denn wirklich gesagt? Ist es echt wahr, dass Gott dies und jenes sagte? Und so dürfen wir diesen Zweifel nicht an uns rankommen lassen und auch nicht an Timotheus, denn es ist von Gott eingegeben, von Gott selbst. Die Bibel ist also die Wahrheit. Und so geht es weiter. Kommen wir zu den vier Eigenschaften, die Paulus hier weiterhin beschreibt, die Bibel mit sich bringt, die Bibel hat. Und ich finde es schön, diesen Katalog, und zwar sind es vier Dinge. Und sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und dann in Vers 17 noch ein Vers, aber da kommen wir gleich dazu. Diese vier schauen wir uns jetzt noch kurz in der Reihenfolge an. Ich finde es interessant, diese vier Unterpunkte anzuschauen, weil ich glaube, dass sie für jeden etwas hat. Klar müssen wir uns allen vier Bereichen hingeben, weil die Bibel eben diese Wirkung auf uns hat. Aber ich glaube, dass wir da wirklich in unserem Alltag angehalten werden und sagen, okay, hey Mensch, das erlebe ich gerade oder dieses erlebe ich gerade vielleicht auch in besonderer Weise. Lasst uns mal diese Dinge anschauen. Wenn wir uns noch mal kurz, wenn wir noch mal kurz innehalten und schauen, mit welchen Menschen Timotheus zu tun hatte, dann wissen wir, dass das echt nicht leicht war in seinem Umfeld. Wir haben damals gelesen von verschiedenen Irrlehrern, von Leuten, die gerne gestritten haben, von Scheinheiligen, von früheren Freunden oder eben auch von Abgefallenen. Solche Menschen lebten im Umfeld von Timotheus und er musste sich gegen sie behaupten. Doch konnte er das nicht aus eigener Kraft. Er brauchte etwas, worauf er sie prüfen konnte, worauf er auch sich selbst prüfen konnte, und das war das Wort Gottes. Ich kann diesen Vers wirklich gut verstehen aus diesem Zusammenhang des 2. Timotheusbriefes und auch des 1. Timotheusbriefes, in welcher Situation Paulus war. Und auch wenn wir daran denken, dass Paulus dem Timotheus immer wieder Mut macht, weil Timotheus nicht so dieser starke und feste Charakter war wie eben ein Paulus, dann wissen wir noch vielleicht etwas genauer, warum Paulus jetzt so viel Wert darauf legt, dass Timotheus sich an die Schrift klammert. Wie ein Ertrinkender an den Rettungsring, könnte man meinen. Der erste Punkt ist nützlich zur Belehrung. Da sagte mal ein Mann, man muss nicht extra erwähnen, dass es unmöglich ist, an etwas zu glauben, es zu verstehen oder gar auszuleben, was man nicht kennt. Und mit diesem Satz leitete er eben die Erklärung dieses Wortes ein. Die Bibel und ihre Lehre zu kennen, ist für uns Christen unabdingbar. Wir müssen uns der Lehre des Wortes Gottes unterziehen. Und genau das bedeutet auch dieses Wort hier, Belehrung. Es ist im Grunde genommen dieses klassische Wort für zum Beispiel das Predigen oder das Thema halten der Bibelarbeit oder wie auch immer, der Bibelstunde, der GBS. Da wird Belehrung stattfinden. Dafür ist das Wort Gottes gut. In Epheser 4, Vers 14 lesen wir einen guten Parallelvers dazu, wo es heißt, Epheser 4, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern eben heranwachsen. Das sagt Paulus hier. Ja, wir müssen uns dem Wort Gottes, also praktisch der Lehre unterziehen, damit wir heranwachsen und nicht mehr hin und her geworfen sind. Tritt hier einer auf, können wir ihn prüfen. Wird da was gesagt, können wir es prüfen. Wird hier vielleicht irgendwie etwas beschlossen, können wir es prüfen, wenn wir uns in der Schrift auskennen. Dafür ist das Wort Gottes da. Das taten auch schon die Propheten und die Priester damals im Alten Testament. Das taten die Männer im Neuen Testament und Frauen. Und so sind auch wir angehalten, es zu tun, heute in unseren Gemeinden. Das ist das Ziel eines Predigers, eines Menschen, der im Wort Gottes tätig ist. Der Christ soll in seinem geistlichen Leben wachsen, Früchte tragen und vorankommen, mündig werden. Dazu dient eben diese Lehre. Das Zweite, was Paulus hier anspricht, ist, dass das Wort Gottes zur Überführung dient. Überführung. Jetzt kommen wir ein wenig in die gerichtliche Sprache. Und zwar bedeutet es, also dieses Wort, dass jemand, und jetzt muss ich es lesen, einer falschen Tat überführt ist, wobei die Anklage sich schon bewahrheitet hat. Also es ist ein bisschen kompliziert. Und zwar wird ja bei einem Gerichtsverfahren immer abgewogen. Und dies ist die Anklage, das ist der Angeklagte. Der Richter muss dann entscheiden, wie sieht's aus und so weiter. Beim Wort Gottes ist es nicht so. Und zwar ist es so, dass das Wort Gottes schon die Wahrheit ist. Und wir oder der Mensch ist angeklagt aufgrund dessen, weil die Bibel schon die Wahrheit ist. Da wird nicht noch abgewogen, sondern es ist schon die Wahrheit. Es ist kein Abwägen von was richtig ist und was falsch ist, sondern die Anklage gewinnt in diesem Fall grundsätzlich. Wisst ihr, ich habe es schon sehr, sehr oft gehört und auch erlebt, dass Menschen, wenn sie auf ihre Sündhaftigkeit angesprochen werden, die Schotten dicht machen. Man kann davor so gut einen guten Umgang haben wie möglich. Ich erlebe das immer wieder, wenn man Menschen mitten im Tramper oder ja auch sonst irgendwie, man kommt mit diesen Menschen ins Gespräch und alle finden es gut, dass du in die Kirche gehst und dass du an Jesus glaubst, bis man zu dem Punkt kommt, wo man sagt, aber Jesus ist für unsere Sünden gestorben, weil wir Sünder sind. Dann blocken sehr, sehr viele Menschen ab. Sie werden sauer, sie sind wütend, sie hören nicht mehr zu oder gehen weg. Vielleicht habt ihr so etwas auch schon erlebt. Ich glaube, das liegt daran, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es liegt daran, weil Gott intolerant ist. Gott ist die Intoleranz in Person, wenn es um Sünde geht. Sünde gibt es für ihn nicht. Beziehungsweise Sünde kann nicht mit ihm in Beziehung treten. Die Sünde gibt es leider. Also die gibt es auch in Gottes Augen. Deswegen musste Jesus ja kommen. Aber wo er intolerant ist, ist die Beziehung zwischen ihm und der Sünde. Und zwar geht die nicht. Sie muss vergeben werden durch das Blut Jesu Christi. Erst dann kann ein Mensch sich nahen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum auf vielen christlichen Demos, wo es zum Beispiel um ungeborenes Leben geht beim Marsch des Lebens oder auch als früher gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg protestiert wurde, das ruft eine große Gegendemonstration auf den Plan. Warum ist das denn so, frage ich mich oft. Nun, ich glaube, weil der Mensch hier mit seiner eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert wird und es nicht erträgt. Dem Menschen wird ja indirekt gesagt, dass das, wie er lebt und wie er sich fühlt, anhand der Bibel nicht richtig ist. Es ist Sünde, es ist falsch. In unseren Augen ist es zum Beispiel eine Sünde, ein Kind abzutreiben, weil es Mord ist. Aber die Gesellschaft schreit nein, jede Frau hat ihr eigenes Recht und der Körper gehört der Frau. In unseren Augen, weil es auch in der Bibel steht, ist es richtig, dass ein Kind Vater und Mutter hat. Aber nein, die Gesellschaft schreit, dass alles möglich ist. Patchwork, zwei Väter, zwei Mütter, gar keine Eltern, das ist alles in Ordnung. Du kannst leben, wie du willst, du musst dich an nichts halten. Und so gibt es viele Dinge. Und ich glaube, wir könnten im Gespräch diese Liste um ein fast unendliches erweitern. Das ist die Auswirkung der Heiligen Schrift. Sie überführt den Sünder. Sie möchte nicht neutral bleiben, sondern sie schneidet immer die Heilige Schrift. Auch Timotheus musste sich ja mit diesen Menschen befassen, mit skurrilen Personen bzw. mit Irrlehrern. Und da hatten wir es auch schon in 3 Vers 6, 2 Timotheus 3, 6. Wo dann steht, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umhergetrieben werden. Ja, also das sind Menschen, die wirklich krasse Sachen gemacht haben. Es gab nämlich damals verschiedene Praktiken. Wir hatten diesen Abschnitt ein bisschen übersprungen, aber es gab damals verschiedene Praktiken. Und zwar war es ja so, dass Frauen oft und auch vor allem in der griechischen Szene oder Kultur unterdrückt wurden und nur Statussymbole waren. Dann kamen allerdings verschiedene Lehrer in diese Häuser, so wie es hier beschrieben wird, und überredeten die Frauen und sagten ihnen, wenn du das und das und das tust, dann kannst du weissagen, von heute auf morgen. Und diese Lehrer banden die Frauen an sich und sehr, sehr oft, auf dass diese Frau die Bindung nicht verliert, gaben sich die Frauen den Männern auch hin in jeglicher in allen Bereichen, um was zu gelten, um jemand zu sein. Irenäus schrieb darüber im zweiten Jahrhundert nach Christus. Und nun war Timotheus aufgefordert, diesen Männern und Frauen zu begegnen und ihnen zu sagen, dass es eigentlich falsch ist, was sie tun. Da brauchst du ein Fundament, da brauchst du eine gute und gesunde Lehre. Ansonsten schaffst du es nicht. Das nächste, das dritte, worüber Paulus redet, ist eben die Zurechtweisung. die zurechtweisen. Und dieser Punkt bezieht sich auf das Miteinander in der Gemeinde. Nun, ich denke, wir wissen, was hier gemeint ist. Dieses Wort meint, dass wenn wir in einer Gemeinschaft leben, mit Brüdern und Schwestern innerhalb der Gemeinde, in unseren Gemeinschaftshäusern, in unseren im Schwarzwald, im Christusbund, dann sind wir dazu angehalten, aufgrund des Wortes Gottes uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das kam hier auch immer wieder durch in den vergangenen Einheiten. Aber wir dürfen einander nicht einfach stehen lassen, sondern wir haben die heilige Pflicht dazu, aufeinander zuzugehen und uns darauf hinzuweisen, zu sagen, Bruder, ich glaube, dass du hier ein bisschen vom Weg abgekommen bist. Das allerdings nicht aus einer arroganten Haltung oder Hochnäsigkeit, sondern in Liebe, weil ich meinen Bruder, meine Schwester zu gewinnen suche. Ich vergleiche das gerne mit meiner Ehe oder mit der Ehe überhaupt, in dem Fall mit meiner Ehe. Wenn Christine mir oder ich ihr nicht immer wieder sagen würde, was mich jetzt verletzt oder was sie jetzt verletzt, dann würden wir uns an verschiedenen Punkten so oft verletzen, ohne dass wir es wissen, dass wir keine glückliche Ehe mehr führen könnten. Wir würden uns auseinanderleben und dann würde das Schleifen komplett fehlen. Jeder würde seinen Weg gehen, nur weil wir vergessen haben, miteinander zu reden. Es tut im ersten Moment vielleicht dann weh, weil ich mir denke, ja toll, habe ich dich wieder verletzt. Es tut mir dann auch selber weh, es tut mir sehr leid. Aber das ist auch das, was wir im Miteinander in der Gemeinde nicht vernachlässigen dürfen. Dabei müssen wir unser Ego zurückstellen. Sowohl als derjenige, der etwas sagt, als auch der, der etwas bekommt, muss ich mein Ego und meinen Hochmut zurückstellen und zuerst mal sagen, okay, danke, dass du es mir gesagt hast, ich muss darüber nachdenken. Ich muss es erstmal wirken lassen. Dafür ist das Wort Gottes auch da, zur Zurechtweisung. Und das Letzte in diesem Katalog ist die Erziehung in der Gerechtigkeit. Nun, ich muss nach wie vor sagen, dass ich mich mit diesem Teil ein bisschen schwer tue und ich werde euch auch erklären, warum. Dieses Wort kommt aus dem Bereich der Kindererziehung und es kommt sechsmal vor im Neuen Testament. Es bedeutet die praktische Erziehung und so war es zum Beispiel früher so, also das kommt von diesem Wort Pädagoge, Pädagoio, und der Pädagoge, der durfte die Kinder mit einem Stock zur Schule treiben zum Beispiel. Und dabei war dieser Pädagoge ein Sklave, der die Kinder des Hausherrn in die Schule getrieben hat mit einem Stock, damit sie geradlinig laufen. Wenn unsere Kinder zu Hause etwas Verbotenes tun, nicht nur zu Hause, vielleicht auch in unseren Kreisen, dann hat das eine Konsequenz, dann trägt es eine Konsequenz nach sich. Je nach Vergehen, je nach Schwere, das kennen wir wahrscheinlich auch aus unserer Kindheit, sieht dann diese Konsequenz, diese Folge anders aus. Aber genau das ist es, was dieses Wort bedeutet. Es bedeutet die Tat der Erziehung. Nicht die Erziehung selbst, sondern eben das praktische Tun in einer Erziehung. Warum fällt mir das jetzt schwer? Nun, es bedeutet, und so denke ich, dass Gott Hand an uns anlegt, an uns Menschen, an uns Christen vor allem, um uns zu erziehen. Nun, wenn wir die Bibel studieren und sein Wort lesen, es hören, etwas erkennen und dann gegen seinen Willen handeln, dann kann Gott erzieherische Maßnahmen einleiten, die auch sehr praktisch aussehen können. Hebräer 12, Vers 11 hat mir da mal geholfen, ein bisschen zu verstehen. Und zwar sagt da der Schreiber, Hebräer 12, Vers 11, Folgendes. Da redet der Schreiber auch über Gott und er sagt, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, sondern zur Traurigkeit dient sie. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wie schon gesagt, der Schreiber redet hier über Gott und das kann man gerne auch mal im ganzen Zusammenhang lesen. Aber es bedeutet, dass Gott Hand an uns anlegt. Hier steht auch, wo ist ein liebender Vater, der sein Kind nicht erzieht? Gott erzieht uns. Und wenn wir Dinge kennen und sie dennoch nicht tun, dann kann es sein, dass Gott Hand an uns anlegt. Wie das praktisch aussieht, kann ich nicht sagen. Das sagt die Bibel auch nicht. Und deshalb möchte ich mich da auch nicht in Spekulationen wiegen. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott uns, unser Leben so wichtig ist, dass er selbst Hand anlegen wird. Und gerade auch das, wo geschrieben stand in Hebräer 12, 11, dass es uns nicht so Freude ist im ersten Moment, kann ich gut nachvollziehen. Weil wann haben wir schon mal eine Strafe mit Freude ertragen und gesagt, naja, war richtig, dass ich hier Mist gebaut habe, war richtig, dass ich jetzt meine Strafe absitzen muss, wie auch immer. Das ist doch, nein, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich immer geweint habe oder so, wenn ich gestraft wurde. Aber die Bibel verspricht uns, dass es im Endeffekt gut für uns sein wird. Ich hoffe, dass wir Gott Hand an uns anlegen lassen. Ich hoffe, dass wir Gott Hand an uns anlegen lassen, weil er den richtigen Weg für uns kennt, den richtigen Weg für uns weiß. Weil solange Gott Hand an uns anlegt, hat er uns nicht vergessen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Wo ist denn ein Vater oder eine Mutter, die ihr Kind nicht lieben und aus Liebe heraus handeln, um das Kind auf den rechten Weg zu bringen? Also haben wir diese vier Bereiche aus diesem Vers, durch die Gott handeln möchte. Wir haben die Lehre, wir haben die Überführung, wir haben die Zurechtweisung und eben die Erziehung, die Züchtigung. Und diese Bereiche legt Gott nun in sein Wort rein. Und alleine schon deshalb müsste es uns Auftrieb geben und wir sagen, Mensch, ich muss mehr aus diesem Wort lernen. Ich muss mehr wissen über Gott und über Jesus. Ich muss wissen, was er zu mir zu sagen hat. Doch dann geht es noch weiter in Vers 17 und Paulus schließt diesen Reigen ab, indem er sagt, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir lasen, dass die Schrift komplett vertrauenswürdig ist und wir haben gelesen, in welchen Bereichen sie wirkt. Und so können wir jetzt hier lesen, dass das Beschäftigen mit Gottes Wort eine Auswirkung auf uns hat. Ich habe es schon sehr oft erlebt von Bekannten und auch schon Erzählungen bekommen, dass wenn Menschen sich zum Beispiel bekehrt haben, haben sie oft einen ganz klaren Bruch gemacht mit ihrem alten Leben. So wurden CDs verbrannt, Schallplatten weggeschmissen, weil die Lieder und die Musik darauf nicht gut waren. Es wurden Computerspiele, illegale Filme verbrannt, PCs rausgeschmissen, es wurden Beziehungen verändert, es wurde aufgeräumt im Leben. Aber nicht nur bei Bekehrungen, sondern immer wieder auch im Prozess der Heiligung habe ich es erlebt. So wollte mir zum Beispiel schon mal jemand einen Film geben, weil er gesagt hat, nee, ich bin Christ und ich brauche diesen Film nicht anzugucken, weil er nicht gut für mich ist. Menschen räumen auf in ihrem Leben. Das ist die Auswirkung des Wortes Gottes. Menschen brechen mit ihrer Sünde. Das Beschäftigen, wie gesagt, mit Gottes verändernder Kraft, mit seinem Wort, verändert uns. Und wir werden zugerüstet, wir werden vorbereitet und ausgerüstet, um zu jedem guten Werk zur Verfügung zu stehen. Gott lässt uns nicht los. Gott ist es nicht egal, wie wir leben. Wie schon vorhin gesagt, möchte das Wort Gottes nicht neutral sein, sondern es verändert seinen Leser. Gottes Wort rüstet uns dazu aus, ganz und gar. In Hebräer 4, Vers 12 steht auch dieser bekannte Vers, wo es dann heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort hat Kraft und ist mächtig. Und viele Menschen sind aufgrund des Wortes Gottes einfach nur durch das bloße Lesen zum Glauben gekommen. Deshalb lasst uns das Wort Gottes weitergeben. Lasst uns das Wort Gottes in uns, in unseren Kreisen herrschen, in meinem ganz persönlichen Leben. Lasst uns niemals aufhören, dieses Wort Gottes uns zuzuführen. Und so geht es dann noch weiter. Und wir schauen uns noch die Verse 4 also die Verse aus Kapitel 4, 1 und 2 an in der heutigen Einheit. Und da geht es dann folgendes, dass Paulus den Schlussstrich zieht und sagt, daher ermahne ich dich nun. Aus diesem Grund, weil das Wort Gottes so eine Kraft hat. Und nicht Paulus hat dem Wort die Kraft verliehen, sondern Paulus hat dem Wort oder hat die Kraft dem Wort letztendlich nur festgestellt und gibt Timotheus das jetzt weiter. Und er sagt hier, Kapitel 4, 1 und 2, ich ermahne dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. 5 Imperative, die in diesen 2 kurzen Versen und noch enger geschnürt sogar nur im 2. Vers vorkommen. Ich finde es schön, wirklich schön zu sehen, dass Paulus seinen Jünger nicht anleitet, erfolgreich zu sein. Das finden wir sowieso nicht in der Bibel, Erfolge zu haben, sondern wir finden es in der Bibel ausschließlich die Aufforderung, treu zu sein. Erfolgreich zu sein bedeutet nämlich, aufgrund von erreichten Dingen an Wert zu gewinnen. Und Erfolg beinhaltet auch immer, dass wir uns mit anderen vergleichen. Weil wenn ich mich nicht vergleichen kann, kann ich auch nicht erfolgreicher sein als andere oder schlechter sein als andere. Für die Qualität ist Paulus da und nicht für die Quantität. Und daher fängt Paulus auch an, in dieser Instanz zu reden und er sagt, ich ermahne dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Paulus verweist also auf keine geringere Instanz als Gott höchstpersönlich. Du, Timotheus, sei dir gewiss, dass du nicht Menschen zuliebe arbeitest, dass du nicht Menschen zuliebe hier diesen Dienst tust oder leidest, sondern es muss Gott höchstpersönlich sein. Und das können auch wir uns immer wieder sagen. Klar, mit welcher Motivation mache ich das? Es muss immer wieder für Gott sein. Aber wir müssen wissen, dass im Endeffekt niemals der Mensch uns beurteilt, sondern immer Gott, das lesen wir hier, der Lebendige und Tote richten wird. Wir müssen es lernen, allein Gott Rechenschaft zu geben und nicht menschengefällig zu sein. In Johannes 5, Vers 22, da überträgt Gott die Macht seinem Sohn. Beziehungsweise sagt Jesus da selbst, auf was es ankommt, und er sagt, denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Also es geht darum, dass Jesus sagt, Mensch, ich werde alles richten. Nicht du wirst gerichtet werden von deiner Gemeinde. Nicht du wirst gerichtet werden von deinem Umfeld, von deiner Familie, von deinem Ehepartner, sondern ich werde dich beurteilen, dich richten. Und deshalb, glaube ich, müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen und sagen, ich tue das, was ich tue, für Jesus. Für niemanden sonst. Ich muss es für Gott tun. Und dabei ist es auch völlig gleich, ob wir im Dienst am Wort stehen, in irgendwelchen Kreisen, in Familien, in unserem Umfeld oder ob wir Diener sind, die im Hintergrund arbeiten. Es ist völlig gleich. Gott rüstet uns aus und er verlangt Treue von uns. Wie schon erwähnt, wird Jesus unser Richter sein. Er wird Lebendige und Tote richten, haben wir vorhin schon gelesen. 2. Timotheus 5 sagt uns dazu, 5 Vers 10, wo es heißt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wisst ihr, wir haben eine Aufgabe auf dieser Erde, der wir vor Gott gerecht werden sollen. Gott hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben, wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun. Wir können es noch nicht mal aus eigener Kraft tun. Aber Gott sagt doch, weil ich dir das gegeben habe, möchte ich auch, dass du es einsetzt. Und deshalb müssen wir vor Gott Verantwortung übernehmen für uns selbst und treu sein in dem, was wir tun. Und dann geht es, wie gesagt, weiter in Vers 2, wo Timotheus mit 5 Imperativen angehalten wird, wie er das Wort Gottes weitergeben soll und wie er seinen Dienst ausrichten soll. Timotheus war Verkündiger, er war Älteste, er war Pastor, er war Hirte einer Gemeinde. Aber das gilt auch für jeden von uns, egal welchen Dienst wir haben und wo Gott uns hingestellt hat. Und dann sagt er, verkündige das Wort, ist der erste, tritt dafür ein, ist der zweite, überführe, tadle und ermahne sind dann die letzten 3. Wenn wir uns anschauen, wie Paulus vorgeht, dann merken wir, dass er dem Timotheus ähnliche Dinge zuruft, wie das, was er vorher in den Versen 16 und 17 aus Kapitel 3 festgestellt hat, wozu das Wort Gottes mächtig ist. Er sagt, verkündige das Wort zunächst. Paulus nimmt nun das, wo er eben noch die Kraft festgestellt hat, dieses Wort Gottes, und reicht es Timotheus und sagt, nimm es jetzt, verkündige es jetzt. Er ist zugerüstet, wie eben unser Vorschüler, wie unser Erstklässlerkind. Es ist komplett ausgerüstet mit allen Dingen und jetzt können die Eltern sagen, geh in die Schule. Du bist bereit, mach es. So ist es hier auch bei Paulus und Timotheus. Er ist zugerüstet und Paulus sagt, geh jetzt und mach es. Das Wort Gottes muss unter die Menschen. Wir kennen wahrscheinlich den Vers aus Römer 10, wo es heißt, oder wo der Verkündigung, wo dem Wort Gottes nochmal mehr Kraft zugestanden wird, in Römer 10, 12 bis 17. Ich lese ab Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden, die Gott, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ganz klare Worte. Und auch hier gesteht Paulus dem Wort Gottes die Kraft zu und sagt, die Leute müssen es hören, um sich zu verändern. Die Leute müssen unter Gottes Wort kommen, um sich zu verändern. Nur dann können sie es auch abrufen. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an einen Lehrer aus meiner Ausbildung und der hieß Herr Dagott. Der hatte einfach den Namen bekommen und ich glaube, dass er sich dementsprechend auch oft verhielt als Gott in seiner Abteilung, bei uns an der Schule. Und er hatte immer wieder Schüler auf dem Kicker und die hat er eigentlich 3,5 Jahre lang in seinem Unterricht fertig gemacht. Als wir mal eine Arbeit geschrieben haben bei ihm, da habe ich dann die Aufgabe gelesen und es war mir gänzlich unbekannt, um was es da ging. Und ich sagte, Herr Dagott, das haben wir noch nie gemacht. Tatsächlich war ich dann seit diesem Zeitpunkt bei ihm auf der Kickerliste und immer wieder, wenn er mich sah, hat er gesagt, das haben wir doch noch nie gemacht. Aber tatsächlich war es so, dass wir es noch nicht gemacht hatten, was er von uns da verlangte. Und auch andere Schüler bestätigten das. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das dann gewertet wurde, diese Aufgabe oder nicht. Aber woher sollte ich denn etwas wissen, was ich noch nie gemacht hatte im Unterricht? Genauso ist es auch hier. Wie sollen Menschen wissen, wie sollen wir wissen, was richtig ist, was Gottes Wille ist, wenn wir uns das nicht zuführen, wenn wir andere Menschen nicht unter Gottes Wort stellen? Von daher sagt hier Paulus, verkündige das Wort. Und weiter geht es mit, tritt dafür ein. Und diesem Ausdruck muss man auch ein bisschen auf den Grund gehen. Am besten ist der Vergleich mit einem Soldaten, der stets auf Abruf ist. Meines Wissens nach hat die israelitische Armee eines der besten Reservistenkonzepte, Systeme der heutigen Armee auf dieser Welt. Bedeutet, sobald Israel in einen kriegsähnlichen Zustand oder auch sogar in den Krieg kommt, schaffen sie es in einer unglaublichen Geschwindigkeit, die ganzen Soldaten zu rekrutieren, um sie ja, da einzusetzen, wo es notwendig ist. Das kann man zum Beispiel mal nachlesen beim Yom Kippur-Krieg oder nachschauen. Das ist die beste Erklärung, um hier durchzublicken, was Paulus hier meint. Wir Christen sollen in einer stetigen Alarmbereitschaft sein für Gottes Wort. Gottes Wort den Menschen weiterzugeben. Gottes Wort den Menschen nahe zu bringen. Das darf nicht irgendwie ja von uns weggestoßen sein und zu sagen, na ja, das machen die, das macht der Evangelist, das macht der Prediger. Nein, wir selbst müssen es tun. Tritt dafür ein. Jeremia 20, Vers 9. Und zwar sagt Jeremia hier selbst, da sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Jeremia beschreibt sich selber hier als jemand, der nicht mehr Gottes Wort weitergeben wollte. Und wenn wir uns sein Leben so anschauen, dann kann man auch überlegen, warum das so war. Er hatte echt keinen einfachen Stand, dieser Prophet, dieser Jeremia. Aber als er es mal versuchte, dann hat er ganz schnell gemerkt, kannst vergessen. Ich muss das Wort Gottes weitergeben. Ich muss dahinter sein und ich muss es weitergeben. Ich höre relativ häufig, ich wüsste gar nicht, was ich dem sagen soll, wenn mich jetzt jemand fragt, was das Evangelium ist. Wisst ihr, natürlich können wir nicht auf jede Frage immer direkt eine Antwort haben. Das schaffen wir nicht. Das schafft wahrscheinlich niemand. Aber trotzdem fordert uns die Schrift dazu auf, bereit dazu zu sein und zu sagen, ich stelle mich dem. Und wenn es eine Frage gibt, wenn jemand das Evangelium hören muss, jetzt vielleicht auch in diesem Moment, dann möchte ich bereit sein dazu und ich möchte es weitergeben, dieses Wort Gottes. Diese Reservistenrolle, die haben wir inne, die beinhaltet auch weiterhin automatisch, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, um dann eben auch abgerufen werden zu können in unserem Alltag. Wir sitzen neben unserem Kollegen und unser Kollege sagt irgendwas und wir können ihm direkt antworten. Wir sind zu Hause, unsere Kinder fragen was und wir können ihnen helfen. Wie gesagt, schaffen wir es wahrscheinlich nie, alle Fragen zu beantworten. Und wir können auch in aller Ruhe ab und zu mal sagen, ich schaue erst nach, ich gebe dir aber eine Antwort. Ich weiß es im Moment nicht, das ist ja keine Schande, irgendetwas nicht zu wissen. Trotzdem müssen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. 1. Petrus 3, Vers 15 sagt uns dazu Folgendes. Petrus geht da in dieselbe Richtung, indem er sagt, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ich finde diese Worte sehr herausfordernd, muss ich ehrlich gestehen, weil es bedeutet eigentlich, dass wir keine Ausrede mehr haben, wenn wir das Wort Gottes nicht weitergeben, wenn wir das Wort Gottes für uns behalten, sondern wir sind aufgefordert, es weiterzugeben, da wo wir sind. Ein sehr guter Freund von mir, der hat eine Bibel immer dabei, hier in seiner rechten Hosentasche, oder weil die so klein ist, kann er sie überall hin mitnehmen. Und er hat sie zum einen deswegen dabei, um selber einfach kurz aufzuschlagen und etwas zu lesen, wenn er gerade irgendwie Zeit hat. Aber er benutzt es auch vor allem, um, wenn jemand kommt und er irgendwas wissen will oder er gerade dabei ist, das Evangelium zu erzählen, wo auch immer, er schlägt die Bibel auf und zeigt es ihm. Schau mal, hier steht's. Er kennt seine Bibel sehr gut. Und für mich ist es ein Ansporn zu sagen, ja, ich möchte das auch lernen, da wo es dran ist, Gottes Wort weiterzugeben und mich nicht dafür zu schämen. Das verlangt von uns, dass wir Gott auch aufrichtig um Mut bitten, denn es passiert nicht von heute auf morgen. Und auch dieser Text, wenn da steht, es sei gelegen oder ungelegen, der bezieht sich nicht auf die Gelegenheit, sondern der bezieht sich auf meine persönliche Einstellung, ob es mir gerade passt oder nicht. Ich erinnere mich da immer wieder an die Jehovas-Zeugen. Die kommen meistens, aus meiner Sicht heraus, an Situationen oder an Tageszeiten, wo es einfach schlecht ist. Wo ich mir einfach denke, man kommt doch einfach an einer anderen Stelle. Aber ich möchte es lernen, auch diese Situationen zu ergreifen und zu sagen, ich gebe Gottes Wort weiter. Wie man mit Zeugen Jehovas umgeht, steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber lasst es uns hier lernen. Und dann geht es weiter und Paulus schließt mit drei Imperativen. Überführe, tadle und ermahne. Überführen und tadeln sind sehr ähnliche Worte. Und die beziehen sich dann auch wirklich mehr auf die Menschen, die außerhalb unserer Gemeinschaften leben. Die Menschen, die nicht Christen sind. Überführe und tadle ist auch ähnlich wie dieses Wort, was wir in 16 schon angeschaut haben, dass das Wort Gottes eben zur Überführung dient. Aufgrund von dem Wort Gottes können wir den Menschen begegnen und sagen, schau mal, so sieht die Bibel uns Menschen. Es sind nicht meine eigenen Worte, es sind die Worte der Bibel. Und dieses Ermahne, das bezieht sich dann mehr auf den Umgang innerhalb der Gemeinde. Timotheus soll eben aufgrund der Kraft, die das Wort Gottes mit sich bringt, sein Wort weitergeben, soll sich darauf verlassen und er darf nicht davon wegkommen. So müssen auch wir es lernen, den Umgang mit Gottes Wort Alltag sein zu lassen, dass wir uns gegenseitig ermahnen können, ermutigen können. Auch mal, wenn jemand kommt und sagt, Mensch, ich habe gerade hier und da ein Problem, dass wir sagen, schau mal, hier in der Bibel. Das wäre eine schöne Aufgabe für uns alle mal. Und das natürlich dann eben in aller Langmut und Belehrung. 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14 sagen, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und das möchte ich uns an dieser Stelle auch zurufen. Nicht, dass wir jetzt aufeinander losrennen und sagen, boah, das wollte ich dir schon immer mal sagen, hier, da und da handelst du schlecht und falsch anhand von der Bibel. Schau, wir haben die Aufgabe. Nein, die Aufgabe haben wir ja, aber lasst alles in Liebe geschehen. Und lasst uns auch in Liebe miteinander das Wort Gottes lesen, uns voranbringen, uns weiterbringen. Denn was für einen unermesslichen Schatz wir in diesem Wort Gottes haben, werden wir vielleicht nie verstehen. Aber ich glaube, wir dürfen anfangen und sagen, Gott, wenn dein Wort lebendig und wirksam ist, wenn es von dir eingegeben ist, wenn jedes einzelne Wort da steht, weil es da stehen muss, dann möchte ich mich diesem Wort aussetzen. Tag für Tag, täglich, immer wieder aufs Neue. Zum Abschluss möchte ich nochmal einen Text aus Psalm 119 lesen. Der gesamte Psalm 119 geht eigentlich um Gottes Wort. Und ich möchte den Abschnitt aus Abvers 105 lesen bis Vers 112. Der erste Vers ist wahrscheinlich ein sehr bekannter Vers für uns alle. Aber auch die anderen Verse sind sehr schön. Also Psalm 119, 105 bis 112. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Ich bin tief gebeugt, Herr. Belebe mich nach deinem Wort. Herr, lass dir doch wohlgefallen die freiwilligen Opfer meines Mundes und lehre mich deine Bestimmungen. Mein Leben ist beständig in Gefahr, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber ich bin von deinen Befehlen nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen, auf ewig bis ans Ende. Und mit diesem Wunsch, den der Schreiber hier ausspricht, ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen, auf ewig bis ans Ende, möchte ich auch diesen Teil der GBS abschließen und noch beten und uns zurufen, dass Gottes Wort lebendig und wirksam ist und unsere einzige ja, unser einziges Fundament bilden darf und bilden sollte. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für dein Wort, für dieses heilige und unfehlbare Wort. Ja, aufgrund dessen, weil du der Autor selbst bist, können wir wissen, dass dieses Wort fehlerlos ist, tadellos ist, Herr. Danke dafür, dass du mit uns bist, dass du mit uns gehst und dass du auch unseren Alltag begleiten möchtest mit deinem Wort, dass du uns die Kraft geben möchtest, dein Wort weiterzugeben. Und du kennst auch unsere Feigheit, auch meine Feigheit oft, wo ich dein Wort nicht weitergebe, wo ich diese Kraft irgendwie ja weglegen möchte am allerliebsten und den Menschen in meinem Umfeld nichts von dir erzählen will. Bitte vergib mir, vergib du uns diese Sünde und hilf du uns, mutig zu sein, Herr, weil du es wert und würdig bist. Nicht um unseren Willen, Herr, sondern du wirst uns eines Tages richten. Nicht um den Menschen zu gefallen, Herr, sondern du, weil du es wert und würdig bist. Und so bete ich jetzt, dass du uns wirklich hilfst, unseren Alltag nach deinem Wort auszurichten und auch die Tage, wo wir es versäumen, wo wir vielleicht auch ganz bewusst sagen, Mensch, ich habe jetzt einfach keine Lust. Nimm du in deine Hände und vergib. Und hilf du uns da auch wieder rauszukommen und zu sagen, okay, ich habe gesündigt, aber Gott vergibt mir diese Sünde und ich möchte weitermachen, ich möchte weiter lernen. Danke, dass wir uns da auf dein Wort verlassen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du da für uns bist und dass du uns mit dieser Kraft ausgestattet hast. Danke dafür, Jesus. Amen.